Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr heute am Morgen zu dem Karfreitagsgottesdienst da seid. Vom Datum her ist nicht Karfreitag. Es ist entweder schon gewesen oder es kommt erst wieder, je nachdem, ob man für sie oder hinter sie schaut. Aber wenn wir heute am Morgen über Lukas 23 und speziell über Kreuzigung reden, dann könnte man vielleicht gleich gerade meinen, es sei irgendwie Karfreitag. Es ist eigentlich ein klassischer Bibeltext für Karfreitagspredigt. Doch das Kreuz und der Tod von Jesus, das ist etwas, wo wir uns das ganze Jahr dürfen, und ich würde sogar sagen, sollen beschäftigen. Und so machen wir es halt am 3. November auch und eben nicht nur am Karfreitag liken. Ich möchte euch gerade mal den Text vorlesen, um den es heute Morgen geht. Eigentlich geht es nur um Vers 39 bis 43, aber damit wir so richtige Geschichte eintauchen, lese ich schon ab dem Vers 33. Lukas 23, 33 bis 43. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus, ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus. Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unser Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss noch ein bisschen rutschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Text, der geht mir jedes Mal wirklich unter die Haut. Hey, da steckt so viel drin. Ich habe mal ein paar Adjektive oder so aufgeschrieben. Es steckt so viel Verachtung, Hass, Uneinsichtigkeit, Liebe, Hingabe, Reue, Hoffnung, Veränderung und Zukunft innen. Schon nur diese Bandbreite ist extrem gewaltig. Und ich habe mir so überlegt, ich sage es euch, also das ist jetzt keine Drohung, aber über den Text könnte ich ein ganzes Jahr lang predigen. Hey, und man hat dann noch nicht alles gesagt und noch nicht alles herausgefunden, was da drin steckt. Da jetzt nur heute darüber predigen, muss ich mich ein bisschen einschränken, natürlich. Ich kann nicht alles aufnehmen, es hat nicht alles Platz. Und das mache ich, indem ich jetzt einfach über den reuigen Verbrecher rede. Dass wir diese Person ganz besonders anschauen. In älteren Übersetzungen, das war jetzt ein bisschen moderner, als ich gelesen habe, ist dann die Rede vom Schächer. Der Schächer. Das sagt euch sicher etwas. Und Schächer selber bedeutet einfach Räuber oder Verbrecher. Und dann ist mir aufgefallen, es ist eigentlich auch recht unpersönlich. Wir erfahren keinen Namen von diesen beiden Herren, die noch gekreuzigt werden mit Jesus. Jesus in der Mitte und zur Rechten und zum Linken, einer von diesen Verbrechern, und die sind namenlos. Ich habe dann aber andere Zeitzeugen gefunden, andere Textdokumente, und dort werden Namen erwähnt. Der eine heisst Gestas und der andere Dismas. Vielleicht nicht mehr ganz geläufige Namen. Gestas und Dismas. Und im Dismas, in dem hat Jesus das Paradies versprochen. Und bei dem Dismas, bei dem wollen wir eben jetzt heute bleiben in dieser Predigt, um in sich ein bisschen gehen, die Person, die wollen wir genauer anschauen. Und gerade am Anfang können wir vielleicht auch gerade ein bisschen ehrlich sein miteinander. Das sollte drin liegen. Ich glaube, wir mögen den Reuigschächer gar nicht. Ich glaube, die Person finden wir gar nicht so toll. Wenn wir einmal die Bibelstelle lesen, dann finden wir zum einen sicher traurig, dass Jesus stirbt. Und vielleicht finden wir es noch gut, dass er da noch jemanden mitnimmt ins Paradies. Aber der Schächer, ich glaube, den haben wir nicht so mega gern. Das ist so der Verbrecher und der Sünder. Der kommt quasi in allerletzten Minuten von seinem Leben, schließt er noch Frieden mit Jesus und dann verspricht er dem noch das Paradies. Ich finde, das greift uns irgendwie ein bisschen an. Also Hand aufs Herz, geht es euch nicht auch so? Ich meine, da innen haben schon so viele, jahrzehntelang leben sie mit Jesus und sind mit ihm unterwegs. Und sie geben, ja, ihr gebt euch in eurem Leben Mühe, gottgefällig zu leben. Und das ist gut. Das bedeutet doch oft, dass man sich dann zurücknehmen muss und dass man andere höher achtet. Das Leben von einem Christ ist doch geprägt von Rücksichtnahme und eben auch von Verzicht. Ich glaube, so weit würden wir unterschreiben. Und jetzt hinterlässt aber das Zurücknehmen, das nicht egoistisch sein, sich um den anderen kümmern, das hinterlässt irgendwie auch Spuren bei uns. Ich glaube, bald einmal schleicht sich ein bisschen der Gedanke bei uns ein, will man das machen, haben wir den Himmel denn wirklich auch verdient. Es ist, als würden wir brav in einer Schlange stehen. Schon Stunden. Ach, was sage ich? Schon Jahre stehen wir in dieser Schlange. Und es ist etwas ganz Aussergewöhnliches. Alle halten sich dran. Das ist etwas, was ja sonst in der Schlange nicht passiert. Aber jetzt in dieser Schlange, wo wir stehen, alle halten sich dran. Und dann kommt plötzlich der Dismas. Und zieht rechts an uns vorbei. Und überholt die ganze Schlange. Und ganz zuvorderst, zack, geht er rein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Erlebnis gehabt an einer Schlange. Aber ich beobachte jedes Mal, dass es so ein bisschen Menschen gibt, die das Gefühl haben, ah, wenn ich mich ein bisschen da bewege und ein bisschen so und das geht schon und zack, haben sie wieder zwei, drei Positionen gewonnen. Und mich nervt das. Gewaltig. Oft sage ich nichts. Manchmal sage ich etwas. Ist aber auch nicht immer gut. Aber auf jeden Fall nervt mich das. Und in der Bibel heisst es doch, der schmale Weg, der ins Paradies führt, und der breite Weg, der eben nicht hinführt. Und wenn wir jetzt hier auf dem schmalen Weg stehen, dann nervt das, wenn plötzlich einer kommt und noch vorbeiziehen tut. Der Dismas. Was hat der schon geleistet? Was hat der schon geleistet? Auf was hat er denn verzichtet in seinem Leben? Auf nichts, oder? Er war ein Verbrecher. Ich meine, der hat auf nichts verzichtet. Im Gegenteil, der war auf seinen Vorteil bedacht. Und er hat genommen, was er wollte. Nicht, was ihm zusteht, sondern einfach jederzeit, was er wollte. Ich würde sagen, rücksichtslos und skrupellos war der. Und so einen haben wir, glaube ich, nicht so gern. Ich meine, der soll doch zuerst mal 10 oder 20 Jahre mit Jesus unterwegs sein. Und dann können wir schauen. Dann ist er auch ein bisschen der Schlange angestanden. Ich meine, ihr merkt schon, ich übertreibe, ich überspitze. Und vielleicht könnt ihr nicht überall Ja sagen zu meiner These, die ich hier aufstelle. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn wir die Geschichte lesen und der Schächer, der, der sich noch zu Jesus zuwendet und dem Jesus dann auch noch das Paradies verspricht, ich glaube, so im Kern haben wir den nicht 100% nur gern. Wenn wir uns irgendwie auch ein bisschen überholt fühlen, betrogen fühlen vielleicht. Und wenn wir so Gedanken haben, dann sind die nicht richtig, aber wir haben sie halt. Irgendwie machen wir einen Fehler, wenn wir diesen Gedanken nachgehen. Es wäre so ein bisschen wie, wenn wir sagen, aber wir haben uns das Paradies verdient. Weil wir Jesus so und so ja, lang treu gewesen sind. Weil wir so und so lang versucht haben zu leben, wie er es möchte. Und der, so in den letzten Minuten noch, hat dann umgeschwenkt und hat es einfach geschenkt bekommen. Aber ein Geschenk ist ein Geschenk, weil es geschenkt ist. Punkt. Das ist eigentlich logisch. Und manchmal haben wir aber Mühe damit. Und wenn wir meinen, wir müssen das oder dieses tun, damit uns das Geschenk von dem ewigen Leben erhalten bleibt, dann meinen wir eben falsch. Wir sind nicht perfekt gewesen, bevor wir das Geschenk erhalten haben. Und wieso denken wir, dass wir jetzt plötzlich müssen perfekt sein, nachdem wir es erhalten haben? Versteht mich nicht falsch, ich will nicht gegen Gehorsam predigen. Es ist gut, nach dem Willen Gottes zu leben. Aber wenn wir das nur so ein bisschen im Sinn von einem Gegengeschäft machen, dann tun wir das Falsche. Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil er uns liebt. Gott hat seinen Sohn gegeben, weil er uns liebt. Es geht einfach um Liebe. Und wenn wir aus dem Liebesgeschenk so eine Geschäftsbeziehung machen, einen Deal, dann haben wir etwas nicht verstanden. Ja, Gott möchte, dass wir ihn mit unserem Leben ehren. Das möchte er. Aber noch viel mehr möchte er, dass wir das aus Liebe zu ihm tun. Und nicht, weil wir denken, dass wir so irgendwie Anrecht aufs Paradies hätten. Ich habe mir ein bisschen überlegt, der grosse Widersacher, der böse Durcheinanderbringer, der Satan, der Teufel, der über die Welt zieht, der will doch genau, dass wir aus dem Liebesgeschenk etwas anderes machen tun. Er will mit so Gedanken unsere Beziehung zu Jesus stören und eigentlich müsste man schreiben, zerstören. Und ich glaube, er hat es ein bisschen geschafft an diesem Punkt. Ich glaube, er hat immer mal wieder erreicht, dass wir in dieser Geschichte den Schächer nicht so mögen. Aber eigentlich können wir ganz viel lernen von dem Dismas, von dem Schächer und von dieser Geschichte. Da liegt viel Grossartiges drin. Und dazu komme ich jetzt. Also falls wir irgendwo eine Abneigung hätten jetzt gegen den Dismas, wir versuchen die mal auf die Seite zu schieben und versuchen jetzt wirklich einzutauchen in das, was wir rausnehmen können aus dieser Geschichte. Und ich habe so 6 Punkte aufgeschrieben. Ich glaube, es gäbe noch mehr. Aber es gibt nicht mehr Zeit, darum 6 Punkte. Muss man mal zusammen anschauen, wo wir wie können daraus rausnehmen können. Die erste ist, die Erlösung passiert ohne gute Werke. Das habe ich schon ein bisschen angetont. Der Dismas hat zwar mutig seinen Glauben, und zwar von einer feindlichen Menschenmenge. Und inmitten von diesen Spötter, also die Obrigkeit hat gespottet, die Soldaten haben gespottet, inmitten von dem hat er quasi seinen Glauben bezeugt. Du bist unschuldig. Und wenn er von Reich geredet hat, dann sagt er auch, du bist König. Du bist Gottes Sohn. Er hat es bezeugt. Aber ein besonderes Werk hat er nicht da. Wie hätte er das auch können, dort oben am Kreuz angenagelt? Er hat einfach Folgendes zu Jesus, also zuerst zum Gestas etwas gesagt und dann zu Jesus. Zum Gestas, das ist der andere Verbrecher, hat er gesagt, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan in Bezug auf Jesus. Und dann direkt zu Jesus gewandt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist das, was er gemacht hat. Das war's. Und das hat aber auch gelangt. Und Jesus hat ihm noch eine bereits geantwortet, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Etwas ganz Gewaltiges. Und wer immer uns einreden will, dass wir mehr tun müssen, der will uns etwas Falsches einreden. Alles, was wir nach der Annahme von dem Geschenk tun, soll aus der Beziehung und aus Liebe zu Gott passieren. Aber nicht, weil wir das Gefühl haben, du musst, damit du das Geschenk bekommst. Das ist falsch. Ein zweiter Punkt, eine zweite Erkenntnis, die wir nehmen aus dieser Geschichte. Die Erlösung ist nicht von Sakrament abhängig. Manchmal sind wir unsicher, ob wir ins Paradies kommen, wenn wir zum Beispiel nicht getauft sind. Und wie wir hier in dieser Geschichte sehen, ist es möglich. Der Dismas war nicht getauft gewesen, und er hat auch keine Zeit mehr gehabt oder die Möglichkeit, Bewegungsfreiheit zum Abendmahl zu nehmen. Beides ist nicht mehr gegangen. Ich würde so sagen, das Praktizieren von den Sakramenten gehört nicht, oder gehört, ich muss so sagen, das Praktizieren von den Sakramenten gehört zum Leben von einem Christ, aber die Sakramente bestimmen nicht, ob wir ewiges Leben haben. So würde ich es unterschreiben. Und allerdings muss ich aber auch zugeben, dass es Theologen gibt, die da ganz anderer Meinung sind. Die sagen, doch, das Sakrament braucht es. Und sonst ist der Himmel nicht offen für dich. Und das hier ist nur eine Ausnahme. Und ich finde, nein, das hier, das ist nicht nur eine Ausnahme. Das zeigt, wie gross der Himmel wirklich offen ist. Ich bin anderer Meinung. Der dritte Punkt, oder die dritte Erkenntnis. Es gibt keinen Seelenschlaf. Immer so ein bisschen die Frage, was passiert nach dem Sterben? Es gibt eine Theorie, dass dann eigentlich nichts passiert. Dass wir dann einfach schlafen und nichts mitbekommen. Und einfach, wenn Jesus wieder kommt, werden wir auferweckt. Und die Zeit bis dorthin haben wir mit Schlaf überbrückt. Und ich sage, oder ich glaube das nicht. Indem Jesus da zum Diesmal sagt, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Da drin erfahren wir doch, wie es nach dem Tod weitergeht. Ich meine, dass Jesus das so diesmal sagt, das hat ihm Mut gemacht. Der hat gewusst, ich bin bereits im Prozess vom Sterben. Ich werde jetzt sterben. Und Jesus macht mir Mut und sagt, heute noch wirst du mit mir ins Paradies kommen. Und der Dismas, oder? Das war nicht ein Philosoph. Der hat nicht überlegt, ah, Jesus sagt heute. Und das heisst wahrscheinlich übersetzt, irgendwie, weil das noch ein bisschen Gott ist, wahrscheinlich dann in, ich weiss auch nicht wann. Einfach irgend später. Nein, das war doch ein Mann, der jetzt auf der Welt gelebt hat und unter heute verstanden hat. Wie wir Menschen auch. Unter heute verstehen wir heute. Und ich glaube nicht, dass Jesus Spiele gemacht hat mit ihm. Ich glaube, er hat ihm heute gesagt. Und heute ist es gewesen. Es ist so eingetroffen. Der Körper mag sterben, aber das Leben geht weiter. So wie im Dismas, im Paradies, wenn wir wirklich an Jesus glauben. Ein nächster Punkt, wo wir daraus lernen können, es gibt kein Fegefeuer. Der Dismas ist nicht einfach irgendjemand hingekommen. Nicht einfach irgendjemand. Sondern er ist direkt ins Paradies gekommen. Ich finde, das zeigt ganz klar, dass die Lehre vom Fegefeuer abzulehnen ist. Wir müssen nicht zuerst noch für unsere Taten büssen. Der Mann hier, der Dismas, der ist schuldig gesprochen worden von einem Gericht. Und noch, vielleicht noch viel belastender, er hat am Kreuz selber gesagt, wir haben den Tod verdient. Wir haben etwas gemacht, wo das rechtfertigt. Und da hat Jesus ihm versprochen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es hat nicht noch etwas zu sühnen zu geben. Es hat keinen Umweg gebraucht. Die nächste Erkenntnis, vielleicht auch von dieser Geschichte, es werden nicht alle errettet. Ich habe jetzt immer vom Dismas geredet. Aber es sind ja zwei Schächer gewesen. Drei Kreuze insgesamt. Jesus in der Mitte, der Dismas zur Rechten und dann noch zur Linken. Noch einmal jemand. Der Gestas. Und zum Gestas hat Jesus nicht gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zu ihm hat er es nicht gesagt. Wir können daraus wirklich lernen, dass nicht alle Menschen errettet werden. Wer nicht an Jesus glaubt, wird auch nicht ins Paradies kommen. Und an diesem Punkt ist Jesus ganz klar. Und dann noch der letzte Punkt. Echte Freude über unseren Tod raus liegt in der Beziehung zu Jesus Christus. Vielleicht könnte man jetzt sagen, das ist ein Detail. Entscheidend ist doch mein ewiges Leben. Ja, vielleicht ist es ein Detail. Aber Detail machen etwas, machen den Unterschied zwischen gut und sehr gut. Und es ist sehr gut. Der Dismas hat nicht einfach sich nur freuen auf ein ewiges Leben. Ich meine, das alleine wäre wirklich schon ganz gewaltig. Aber Jesus hat ihm versprochen, dass er mit dem Dismas zusammen wird im Paradies sein. Und ich glaube, auf diese Gemeinschaft, wir zusammen mit Jesus im Paradies, auf diese Gemeinschaft dürfen wir uns ganz besonders freuen. Der Tod ist nicht das Ende vom Leben. Es ist der Moment, wo unsere Beziehung zu Jesus wie eine neue Ebene erreicht, habe ich mir so überlegt. Wir werden dann bei ihm sein und er wird ganz bei uns sein. Das ist wie eine neue Qualität. Wenn unser Leben nach dem Tod einfach weitergehen würde, ewiges Leben, aber wir hätten keine Gemeinschaft mit Jesus, wir können sagen, das wäre die Hölle. Und darauf dürfen wir uns ganz besonders freuen. Es geht weiter und wir haben eine tiefe, eine ganz nahe Gemeinschaft mit dem Jesus. Und ich glaube, das ist die wahre Freude. Nicht nur ein ewiges Leben, sondern das ganz bei Jesus sein. Durch und durch. Das sind so die Erkenntnisse, finde ich, die man gut herausnehmen kann. Von dieser Geschichte, von dem Schächen, von dieser Erkenntnis. Und zum Schluss lade ich euch aber noch ein, dass wir jetzt uns noch so ein bisschen unsere Vorstellungskraft anregen und brauchen. Das, was jetzt kommt, das habe ich vor 2 Wochen aufgeschnappt am Seminar, was passiert nach dem Sterben von Dieter Kemmler, wo zur Zeit läuft. Und er hat ein ganz spannendes Bild in meinem Kopf gezeichnet und gute Bilder und spannende Beispiele, die dürfen wir einfach nehmen und weitergeben. Also versucht euch das mal vorzustellen. Jesus kommt jetzt nach seinem Tod am Kreuz in den Himmel. Er, der knapp 30 Jahre vorher den Himmel verloren hat, um Mensch zu werden, und dann den Tod besiegt hat, die Menschheit von ihren Sünden befreit hat und Krankheit und alles Leiden auf sich genommen hat. Also da kommt ein Held in den Himmel zurück. Einer, der ein Zeitchen die gefällt hat. Oder, wo, ja, kommt wirklich, es ist ein grosses Zurückkommen. Stell dir doch mal vor, was das für ein Fest war in diesem Himmel. Jesus kommt wieder ins Paradies. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Engel gefeiert haben, was das für eine Freude muss gewesen sein, wie da wahrscheinlich Lieder angestimmt worden sind, die Scharen, die Unmengen grosse Schar an Engeln. Versucht doch mal, die Szenen ein bisschen vorzustellen. Und dann sehen die Engel plötzlich, dass hinter dem Jesus noch der Dismas steht. Oh nein, ein verurteilter Verbrecher steht plötzlich mitten im Paradies. An dem heiligsten von den heiligen Orten steht der Dismas. Ein Räuber, vielleicht sogar ein Mörder. Sind sie echt verstummt, die Engel? Gerade so haben wir überlegt, wie ein Stammtisch im Gespräch ist, dann geht die Tür vom Restaurant auf und ein Freund kommt rein. Und dann ist die Ruhe. Die unangenehme grosse Ruhe. Ist echt das hier auch passiert? Ich meine, das ist jetzt alles reine Fantasie. Es ist nichts davon beschrieben. Wir haben keine Ahnung, was vorgegangen ist. Das ist nur unsere Vorstellungskraft. Ich glaube aber, dass die Engel sich mit Jesus über den Dismas gefreut haben. Ich glaube nicht, dass es da ein Stocken gegeben hat in dieser Freude. Ich glaube, das Fest ist noch grösser geworden, weil nicht nur der Held, der König ist zurückgekommen, sondern er hat bereits jemand Erstes mitgebracht von dieser Welt. Der Dismas, der ist der Erste gewesen von einer neuen Zeitrechnung, wo jetzt der Himmel betreten hat. Ab dem Moment ist der Himmel für alle Menschen offen, die an Jesus glauben. Bis heute. Ab dem Moment. Und zwar egal, was vorhin die Menschen geleistet haben. Ab dem Moment dürfen Mörder und Räuber ebenso in den Himmel wie gottesfürchtige Frauen und Männer, die das ganze Leben haben versucht, nach Gottes Willen zu leben. Ab dem Moment ist der Himmel offen für alle, die an Jesus geglaubt haben. Und wenn ich sage, dass Mörder in den Himmel haben dürfen, dann stimmt das natürlich hinten und vorne nicht eigentlich. Weil die Menschen an Jesus glauben, ist ihnen vergeben, was sie gemacht haben. Und eigentlich sind somit nur Heilige im Himmel. Es ist vergeben. Es spielt keine Rolle mehr. Die Menschen werden nicht mehr gemessen an dem, was war. Sie sind jetzt heilig. Und das bedeutet doch für uns, dass wenn wir weiterhin treu an Jesus glauben, dann steht uns der Himmel weit, weit offen. Und zwar ganz egal, was wir gemacht haben bis jetzt und auch egal, was wir noch machen tun. Wenn wir an Jesus glauben, steht uns der Himmel weit offen. Anfangs Jahr, ich glaube im März, bin ich an einer Konferenz auf St. Krishona gewesen und habe dort folgenden Satz aufgeschnappt. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. Das habe ich mir aufschreiben müssen. Es gibt nichts, was du tun kannst, dass Gott dich mehr liebt. Das kann ich irgendwie noch akzeptieren. Aber der Umkehrschluss, es gibt nichts, was du tun kannst, dass Gott dich weniger liebt. Da habe ich immer wieder meine Schwierigkeiten. Wenn ich wieder mal so richtig versagt habe und mich angeklagt fühle, dann mir dürfen sagen, es gibt nichts, was du tun könntest, dass Gott dich weniger liebt. Das sprengt manchmal meine Vorstellungskraft. Aber es ist absolut wahr. Gott liebt uns einfach. Natürlich wünscht er sich, dass wir ihn auch lieben. Aber selbst wenn wir ihn nicht lieben, liebt er uns. Es ist nicht einmal da davon abhängig. Absolut eindrücklich. Und das alles bedeutet nicht, das muss ich Ihnen eigentlich sagen, dass wir jetzt als Christ einfach einen Freifahrschein hätten zum Leben nach unserem Vorteil. Zum alles vergessen, was noch in der Bibel steht. Zum einfach blöd und wild tun und nur noch die Liebe zu betonen. Weil wer wirklich liebt, versucht ja dem anderen auch ein bisschen zu gefallen. Du kannst nicht nur sagen, ich liebe den Jesus und 100% nur das Gegenteil tun von dem, was er vielleicht noch möchte, wie wir auch gottesfürchtig leben können. Nein, in unserem Fall bedeutet das, wenn wir Jesus oder wollen wir Jesus lieben, versuchen wir schon so zu leben, dass es ihm wohlgefällig ist. Aber wie gut das klingt, und das ist das Entscheidende, hat keinen Einfluss, ob wir einen Platz im Himmel haben. Wie gut das klingt, hat keinen Einfluss darauf, ob er uns liebt. Und das finde ich so tröstlich. Solange wir an Jesus glauben, solange ist der Himmel offen. Und das ist es. Der Schächer hat einfach daran geglaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er hat daran geglaubt, dass der, der jetzt neben ihm am Kreuz auch sterben tut, beide haben das gleiche Schicksal gehabt, ist unschuldig. Und er hat geahnt, dass das unschuldige Sterben für etwas Grosses da ist. Und Jesus hat es ihm mit zugesichert. Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Wegen genau dieser Situation. Und falls du den Schritt noch nicht gemacht hast, das zu glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er unschuldig am Kreuz gestorben ist, sei nicht wie der Gestas und verschließ dein Herz nicht gegenüber Jesus. Nimm dir den Dismas zum Vorbild. Glaub das. Und für all die, die schon mit Jesus leben, vielleicht schon eben jahrzehntelang leben, sei nicht eifersüchtig über all die Dismas, wo so in den letzten Minuten von ihrem Leben noch umschwenken und das Richtige bekennen tun. Mach's wie die Engel, würde ich sagen. Und freu dich über jeden, der noch bekennen tut, Jesus ist Gottes Sohn. Und er ist gestorben für meine Sünden. Amen.